Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. In dieser dreiteiligen Podcast-Serie widmen wir uns einem Werk, das im Herbst 2025 erstmals in Österreich zu erleben sein wird. Eurydice, die Liebenden blind, von Manfred Trojan. Die Premiere und österreichische Erstaufführung findet am 16. Oktober 2025 in der Halle E im Museumsquartier in Wien statt. Weitere Vorstellungen können am 18., 21. und 22. Oktober besucht werden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Dieses Werk wurde 2022 in Amsterdam uraufgeführt, als Auftragswerk der Niederländischen Nationaloper. Auffällig und von großem Gewicht ist dabei Trojans Doppelrolle. Er ist hier nicht nur Komponist, sondern auch Autor des Librettos. Damit reiht er sich in eine kleine, aber einflussreiche Tradition großer Schöpferfiguren der Operngeschichte ein. Man denke insbesondere an Richard Wagner, der seine Musikdramen vom Text bis zur Partitur entwarf, oder an Alban Berg, der Büchners Woyzeck zu einem eigenen Libretto formte. In dieser Linie gewinnt das Werk eine Geschlossenheit, die in unserer Zeit selten geworden ist. Trojan selbst zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen des zeitgenössischen Musiktheaters. Ein Künstler, der klassische Formen reflektiert und in eine Sprache verwandelt, die gleichermaßen traditionsbewusst wie von moderner Expressivität geprägt ist. In einer späteren Folge wird er selbst über sein Werk sprechen. Auf diese Stimme dürfen wir zu Recht gespannt sein. Der Stoff selbst verhandelt die Neuinterpretation von Orpheus und Eurydike. Kaum ein Mythos ist für die Künste so produktiv geworden wie dieser. Von den antiken Quellen Ovid, Vergil über zahlreiche Werke in der bildenden Kunst bis zu den großen musikalischen Ausdeutungen Monteverdi, Gluck, Offenbach zieht sich dieser Mythos als roter Faden durch die europäische Kulturgeschichte. Er thematisiert Liebe und Verlust, Kunst und Vergänglichkeit, Erinnerung und die Frage, ob das, was wir festhalten wollen, nicht gerade im Festhalten entgleitet. Dass wir kulturell so sehr von solchen archetypischen Erzählungen geprägt sind, zeigt ihre eigentliche Macht. Sie bilden nicht nur einen Hintergrund, sondern strukturieren unsere Wahrnehmung von Liebe, Tod und Kunst bis heute. Trojans Fassung führt uns mitten in dieses Spannungsfeld. Anders als in vielen musikdramatischen Stoffen steigen wir als Publikum in dem Moment ein, in dem das berühmte Liebenspaar einander erstmals kennenlernt. Eurydice begibt sich auf eine Reise in die Unterwelt, eine Reise in den Tod. Orphée findet sie, doch die Nähe der beiden wird sofort von Eifersucht und Argwohn überschattet. In den Gestalten von Schaffner, Kellner oder Dichter glaubt Eurydice, vergangene Liebhaber wiederzuerkennen. Aber im Unterweltexpress, wir befinden uns laut Libretto in einem Zug, sind diese Figuren alle Formen des Unterweltgottes Pluton. Erinnerung, Identität und Rollen beginnen, sich zu überlagern. Schließlich erkennt Eurydice, aber auch Orphée, dass diese Reise unumkehrbar zur anderen Seite führt. Eurydice stirbt bereits am Ende des ersten Aktes. Orphée bleibt zurück im Schmerz über Eurydices Verlust, unfähig, sich aus seiner Trauer zu lösen. In dieser Zwischenwelt erscheint ihm Proserpine, schillernde Gestalt zwischen Helferin und Verführerin. Ist sie Wegweiserin zur Geliebten oder Rivalin um Orphées Aufmerksamkeit? Ihr Dialog wird von Pluton unterbrochen, der die Vorzüge seiner Welt preist und Proserpine an ihren Platz an seiner Seite erinnert. Währenddessen tritt Eurydice in der Unterwelt in einer paradoxen Blüte hervor. Umgeben von den Gestalten der Toten wirkt sie gelöst, beinahe erhaben. Orphée versucht mit seinem Gesang, sie aus dieser Sphäre zu erreichen, doch der Abstand bleibt unüberbrückbar. Schließlich erlaubt Pluton den Versuch einer Wiedervereinigung, aber nur unter der berühmten Bedingung, Orphée darf sich nicht umdrehen. Eurydice führt nun das Gefolge der Schatten an, doch ihr Bewusstsein ist von Zweifeln durchzogen. Sind diese Toten real oder Projektionen ihres eigenen Abschieds? Orphée ruft sie mit verzweifelter Intensität, doch Pluton steht ihr näher, wirkt fast wie ihr neuer Begleiter. Die Rollen beginnen sich zu verkehren. Wer sucht wen, wer verführt wen und wer lässt wen zurück? In der schwebenden Logik der Unterwelt tanzen Anziehung und Entfremdung auf schmalem Grat. Eurydice beklagt ihr eigenes Verschwinden, während der Zug der Toten weiterzieht. Die Frage bleibt, wer wird als nächstes hinabsteigen, hineinsteigen und wie viel Liebe lässt sich überhaupt hinüberretten? In dieser ersten Podcast-Folge wollen wir direkt in Medias Res gehen und uns der szenischen Konzeption dieses vielschichtigen Werkes widmen. Für die szenische Umsetzung konnte die Neue Oper Wien die Regisseurin Juana Inés Cano Restrepo gewinnen, die diesem Abend ihre Handschrift verleihen wird. Aus Graz stammend ist Juana längst weit über Österreich hinaus eine gefragte Künstlerin im Musiktheater. Ihre Laufbahn begann als Regieassistentin an der Oper Graz, bald aber auch an den großen europäischen Häusern. Teatro Real in Madrid, Bayerische Staatsoper, Opera de Lyon, Festival d'Aix-en-Provence, Bregenzer Festspiele. Stationen, an denen sie mit Regisseuren wie Klaus Gut oder Philipp Stölzel arbeitete. Eine Schule von höchster Intensität. So wurde Juana eine eigenständige Gestalterin, die klassische Opernstoffe mit derselben Schärfe bearbeitet wie selten gespielte oder zeitgenössische Werke. Von La Bohème, Rigoletto und Carmen bis hin zu Piazzollas Maria de Buenos Aires oder Martin Nuns La Passion Grecque reicht ihr Spektrum. Und gerade diese Spannweite von Repertoire bis Avantgarde macht ihre Handschrift so unverwechselbar. Ihre Arbeiten entstehen in Deutschland, Frankreich, Lettland und Österreich. Und sie zeigen eine Regisseurin, die international denkt, aber zugleich ein Gespür für lokale Kontexte besitzt. Auf der Probebühne hat sie uns verraten, wie sie mit Stücken generell, aber wie sie auch mit diesem alten Stoff im Besonderen umgeht.
Ich versuche eigentlich in jedem Werk immer für mich einen emotionalen Kern in erster Linie zu finden, der mich mit den Figuren verbindet und ich glaube dadurch auch das Publikum mit den Figuren verbindet, der sehr losgelöst ist von der Zeit der Entstehung des Werkes, aber auch der Zeit, in der das Stück vielleicht ursprünglich spielt, weil alle diese Geschichten sind ja eigentlich nicht neu. Alle diese Konflikte sind uralt, aber gleichzeitig immer neu und immer aktuell. Und das ist das, was mich eigentlich interessiert, zu schauen, wo finde ich mich emotional als Zuschauer in diesem Stück wieder und kann dabei mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass man sagt, ja, Oper ist total relevant. Heute, jedes Stück hat eine Relevanz, hat eben eine emotionale, gesellschaftliche, politische Relevanz über die Zeit hinaus. Es gibt ja dieses wunderbare aus alt mach neu Sprichwort. Und ich finde, da ist das so ein bisschen der Fall. Das ist ein uralter Stoff, vielleicht so das älteste, das exemplarische Liebespaar in der Theatergeschichte. Und ich finde das spannend, einerseits zu sagen, ja, man spannt wirklich einen Bogen von Monteverdi bis Trojan und schaut sich so ein bisschen an, wie ist man mit dem Stoff bisher umgegangen, was gibt es dann noch zu entdecken. Und gleichzeitig hat man aber auch die Gewissheit zu sagen, es gibt gewisse Beschränkungen. Es gibt Dinge, die sind in diesem Stoff sind einfach schon verhandelt worden. Man hat begrenzt die Möglichkeit, Dinge neu zu erzählen, neu zu machen. Mir nimmt das auch irgendwie dem Druck, lustigerweise, originär zu sein, weil ich weiß, es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und es ist eine Geschichte, die aber trotzdem immer noch einen Reiz hat, neu erzählt zu werden, weil uns dieses Thema so umtreibt und dieses Thema der Unmöglichkeit des Zusammenseins und warum wir so fasziniert davon sind.
Warum fasziniert uns die Unmöglichkeit des Zusammenseins immer wieder so sehr? Die Liebe zwischen Orpheus und Eurydike ist tief, innig und scheinbar unendlich. Und doch stehen ihnen unüberwindbare Hindernisse im Weg, wie wir nur zu gut wissen. Gerade diese Spannung, dieses Hin und Her, diese Sehnsucht nach dem, was unerreichbar erscheint, berührt uns zutiefst. Wir kennen ähnliche Geschichten aus Literatur und Oper. Romeo und Julia, Tristan und Isolde, Pyramus und Thisbe. Sie alle zeigen uns, wie Liebe stärker, intensiver und zugleich tragischer wird, wenn das Zusammensein unmöglich ist. In Trojans Eurydice, Die Liebenden blind, werden diese bekannten Figuren nun neu interpretiert. Als Autor seines Librettos orientiert er sich nicht nur am Mythos, sondern greift auch Elemente aus einer frühen, modernen Neuinterpretation auf. Jean Anouilhs Schauspiel Eurydice aus dem Jahr 1941. Dort ist Eurydice selbst Schauspielerin und auch Trojan übernimmt diese Idee, wodurch die Figur eine zusätzliche, metatheatrale Dimension erhält. Sie ist nicht nur Gegenstand der leidenschaftlichen Liebe von Orphée, sondern reflektiert zugleich ihr eigenes Schicksal und die fragile Grenze ihres Daseins. Ob Orphée ein Sänger oder Musiker ist, können wir nur erahnen. Meine bescheidene Meinung dazu? Ein kräftiges Ja. Warum? Ganz einfach. Mit seiner Stimme, pur, intensiv, durchdringend und solistisch, beginnt das gesamte Stück und zieht uns sofort in diesen geheimnisvollen, zugleich zarten und dunklen Kosmos. Auch Plüton und Proserpin heißen wie im Mythos, doch agieren sie überraschend, vielschichtig und manchmal geradezu verschoben gegen den gewohnten Vorstellungen. Schließlich antizipiert sich Plüton im Schaffner, im Kellner und im Dichter als Gott der Unterwelt selbst. Also, alles alt? Nein, alles neu. Troja nimmt Bekanntes, färbt es in frische, poetische und dramatische Töne und lässt uns die Geschichte von Liebe, Verlust und Sehnsucht auf eine ungewohnte und fesselnde Weise neu erleben.
Neu ist sicher die Konstellation der Figuren und das Zusammentreffen der unterschiedlichen Ebenen, die Projektion der einen Figur auf die andere, die Wunschvorstellung, die Äußerung von Bedürfnissen oder die Äußerung auch von Unzulänglichkeiten, von Schwächen, von Unglück. Und es gibt keine Hochzeit. Aber wenn wir schon bei Dingen sind, die es nicht gibt, es gibt keine Schlange. Außer man sieht die Schlange im Zug, sehr eine ähnliche Bewegung, die da vollführt wird. Aber ansonsten in dem sehe ich neu eine andere Gesprächsqualität zwischen den Protagonisten. Für mich war ganz klar, dass ich nicht die Geschichte einer Frau erzählen möchte, die sich umbringt, weil sie nur unglückliche Beziehungen mit Männern geführt hat. Das finde ich relativ uninteressant und eindimensional. Ich finde das ja auch interessant, dass es eben keine Schlange gibt, sondern eben, wenn wir wieder bei der Parallelität Schlange und Zug sind, es ist ihre Entscheidung, in diesen Zug einzusteigen. Es ist ihre Entscheidung, das Leben zu beenden. Und mich interessiert dann aber schon die Frage, warum? Also was ist da auch eine Leere, eine Unerfülltheit, die ja teilweise auch mit einer Abwesenheit von Liebe, von Partnerschaft, von Geborgenheit zu tun hat, aber was wir ganz schnell herausfinden, auch auf einer beruflichen Ebene ist sie unerfüllt geblieben. Und für mich war dann aber in der Folge interessant zu sagen, naja, das ist eine Reise und da wird sie mit Fragen konfrontiert. Teilweise hat das fast was Journalistisches, also es wäre dieser Orphée wie ein Reporter, der sie als Star da interviewt, in denen sie sich damit auseinandersetzen muss, warum ihr Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was mich manchmal so auf die Fährte gebracht hat, ist das vielleicht ein und dieselbe Person, die mit sich selber verhandelt, wenn man so am Rande oder vor einem Suizid steht oder vielleicht schon den ersten Schnitt gesetzt hat und sich überlegt, ist das die richtige Entscheidung? Will ich das oder will ich das nicht? Steige ich lieber eben wieder aus dem Zug aus? Aber kann man dann noch aus dem Zug aussteigen oder ist es vielleicht sogar schon zu spät? Was Orphée in diesem Zug macht, ist ein großes Rätsel. Wir wissen es eigentlich nicht genau. Wir wissen nicht genau, wie der in diesen Zug gekommen ist. Wir wissen irgendwann, er hat sich zu ihr gesetzt, weil sie ihn fasziniert hat. Aber tatsächlich finden wir sehr wenig über Orphée heraus. Wir wissen nicht, woher er weiß, wo diese Zugstation ist, die auf die andere Seite führt, weil das müsste man ja eigentlich auch wissen, wo diese Station ist. Wir wissen auch nichts über seine Vergangenheit und seine vergangenen Liebschaften, was ja auch sehr interessant und sehr symptomatisch ist, dass man über das vergangene Leben der Frau richtet, nicht nur berichtet, sondern richtet, aber der Mann eigentlich nicht sich damit auseinandersetzen muss und zwar immer fragen kann, wer waren die anderen und warum gab es da andere Männer außer mir. Aber die Frage nach den anderen Frauen in der Vergangenheit bleibt eigentlich aus. Auch das war für mich manchmal so ein Hinweis, wie du sagst, gibt es eine Dualität in den Charakteren, ist das mehr wie eine Art Selbstgespräch, eine Auseinandersetzung, die man mit sich selber führt, weil im Endeffekt stellt er genau die Fragen, mit denen sie sich eigentlich nicht auseinandersetzen will. Und jede Frage bringt auch uns als Zuschauer eigentlich weiter in die Tiefen ihres Seelenlebens und ihrer Konflikte. Und ja, auch da sind wir quasi nicht ganz im klassischen Fahrwasser oder wieder neu unterwegs, was diese Figurenkonstellation eben angeht, wir sind beim Moment des Kennenlernens dabei. Sonst ist es ja oft so, beginnt die Geschichte mit einer Hochzeit. Hier begegnen wir uns eigentlich überhaupt erst und sehen aber vielleicht eigentlich schon die Unmöglichkeit einer Beziehung und trotzdem geht man weiter und trotzdem hält man daran fest, weil man vielleicht trotz allem eine Vorstellung hat, dass das alles ganz wunderbar sein könnte. Die Figurenkonstellation ist sehr, sehr interessant in diesem Stück, finde ich, und es gibt sehr viele Parallelen für mich sowohl zwischen Eurydice und Proserpine, die Königin, und aber auch zwischen Pluton und Orphée. Also tatsächlich sehe ich, genauso wie ich in Orphée und Eurydice eine Art Dualität und Spiegelung sehe, sehe ich die auch in diesem, mit diesem anderen Paar. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich schaue eigentlich ein und demselben Paar zu, das am Anfang und das am Ende ihrer Beziehung im Probenprozess und auch im Entwicklungsprozess, was manchmal sehr hilfreich für mich zu sagen, Moment, diese Figuren heißen jetzt nicht Eurydice, Orphée, Pluton und Proserpine, sondern ABCD oder Marianne und Fritz oder X und Y. Einfach, dass man sich mal ein bisschen frei macht und ein bisschen distanziert von, was sind Dinge, die ich eigentlich eh schon glaube, über diese Figur zu wissen, was sind Dinge, die mir sehr präsent sind aus der Mythologie, die aber Hintergrundwissen sind, die tatsächlich im Stück selber nicht verhandelt werden. Durch dieses Nicht-Verhandelt-Werden gewinne ich einen gewissen Spielraum und eine gewisse Luft, die Figuren nochmal in ein bisschen ein anderes Verhältnis zu setzen und eben rauszuzoomen und einfach zu sagen, aha, interessant, da habe ich ein Paar, die sind gerade ganz am Anfang, man lernt sich gerade kennen, alles ist irgendwie frisch und aufregend, man schaut über manche Dinge irgendwie hinweg, die erstmal vielleicht nicht so toll sind, weil rosa-rote Brille. Und auf der anderen Seite habe ich ein Paar, das eigentlich nicht mal mehr am selben Tisch miteinander essen will. Man weiß nicht mehr, was man sich zu sagen hat. Man möchte sich eigentlich auch nicht mehr berühren. Und dann ist ganz interessant, die Sehnsucht nach quasi dem alten Ich oder dem alten Du, das ich sowohl sehe bei Proserpine in ihrer Sehnsucht und ihrer Lust auf diesen Orphée, der so brennt und so viel will. Und Pluton, der ist für mich ja auch nicht nur der schwarze, dunkle Lord, sage ich mal, sondern was macht es denn mit ihm, diese dauernde Ablehnung zu erfahren? Vielleicht fragt er sich auch manchmal, wenn ich nochmal zurück an den Anfang gehen könnte, an den Anfang unserer Beziehung, in der ich viele Dinge falsch gemacht habe, die dazu geführt haben, wo ich jetzt bin mit meiner Frau, vielleicht könnte ich dann, sollte ich dann Dinge noch einmal anders machen. Kann man nochmal neu anfangen? Kann man eben nochmal zurückgehen, um der Beziehung eine Chance zu geben? Oder arbeitet man am Jetzt, am Moment, unterstützt sich gegenseitig in der Entwicklung und nimmt gerade die Entwicklungsbedürfnisse des Gegenübers wahr? Das ist was ich sehr sehe in dieser Parallelität Eurydice und die Königin. Das ist eine Figur, von der sie immer wieder redet. Und für mich ist das eben nicht nur, ich bin eine Schauspielerin und ich möchte die Königin sein und ich möchte die Königin spielen, ob das jetzt Medea ist oder Maria Stuart oder sonst jemand, sondern die Königin als Sinnbild, als Ausdruck für einen mentalen Zustand von einer Stärke, von einer Gewissheit, von einer gewissen Abgeklärtheit, Problemen und Konflikten entgegenzutreten. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr interessant finde, dass wir diese zwei Frauenfiguren haben, von der eine die Königin sein möchte und die andere aber die Königin ist und eigentlich gar nicht die Königin sein möchte, weil auch eine Königin ihre Grenzen oder ihre Limitationen in all ihrer Macht hat. Und genauso wie ich in Proserpine und der Königin eine potenzielle Spiegelung oder eine Wunschvorstellung von Eurydice sehe, sehe ich auch Parallelen zwischen Orphée und Pluton. Wir sehen am Anfang des Stücks diese Männerfiguren. Es sind drei verschiedene. Einmal ein Schaffner, einmal Augustin und einmal Olivier. Vergangene Liebschaften von Eurydice oder vergangene Beziehungen. Und wir sehen aber auch im Laufe des Stückes immer mehr, dass es nicht nur Parallelen zwischen diesen drei Figuren gibt, sondern tatsächlich reiht sich auch Orphée in diese Erzählungen oder in diese Aneinanderreihung von Episoden ein. Aber es findet eigentlich auf einer anderen Zeitebene statt. Und das ist auch seine furchtbare Angst, nur eine dieser Geschichten zu werden. Eben nicht der Einzige zu sein, sondern jemand, mit dem man mal verbunden war und dann vergessen hat, oder jemand, auf dem man mit sehr viel Wut oder mit einem schlechten Gefühl zurückblickt. Und tatsächlich hat mich ja auch fasziniert, oder was wir noch immer so ein bisschen suchen und schon auf einer guten Fährte sind, was haben die denn alle gemeinsam? Also es gibt ja gewisse Muster, die man so hat. Auch bei Eurydice sehen wir das. Also was verbindet denn diese Männer? Welche Art von Männern sucht sie sich denn aus? Also warum entsteht auch in diesen Beziehungen das Bedürfnis nach Macht, das Bedürfnis danach die Königin zu sein, vielleicht aus einem Unterlegenheitsgefühl? Und auch Orphées Fragen empfindet sie ja als, und das spiegelt für mich sehr deutlich die Musik, als einen Gewaltakt, als etwas, was ihr wehtut, was über sie hineinbricht, was brutal ist, was ihr Angst macht. Das äußert sie auch so. Und da finde ich, schließt sich vor allem zum Ende hin im dritten Akt für mich sehr der Kreis, wo wir eigentlich merken, auch diese beiden Figuren, Pliton, Orphée, auch das ist wieder ein Spiegelbild.
Klassisch sind in dieser Geschichte natürlich die vier Soli gesetzt, aber zu ihnen kommen noch jeweils vier Madrigalistinnen und vier Madrigalisten, und die sind alles andere als ein gewöhnlicher Opernchor. Sie treten nicht einfach im Hintergrund auf und kommentieren das Geschehen. Sie sind manchmal fast wie Gedanken, die laut werden, und dadurch geben sie der Geschichte eine fast zeitlose Dimension. Ihre Stimmen öffnen Räume für Gefühle, die die Hauptfiguren selbst nicht aussprechen können. Trojan nimmt hier das alte Madrigal zum Vorbild und macht etwas völlig Neues daraus. Historisch entstand das Madrigal als vielstimmige Vokalform, als weltliches Pendant zur geistlichen Mehrstimmigkeit der Motette. Es zeichnete sich durch expressive Textausdeutung aus. Musik und Wort standen in enger Verbindung. Harmonien und Melodien folgten der poetischen Stimmung des Textes, oft mit rhythmischen und melodischen Nuancen, die das Gesprochene gleichsam malten. Typisch war die polyphone Vielstimmigkeit, die oft mehrere unabhängige Stimmen miteinander verwob und so innere Konflikte, Sehnsüchte oder Stimmungen musikalisch sichtbar machte. Hören Sie doch bei Trojan genau hin, Sie werden einiges von dem wiedererkennen. Musikalisch greifen die Madrigalistinnen dieses historische Konzept auf, doch in moderner, eigenständiger Form. Dramatisch sind sie nicht nur die Illustratoren der Worte, auch weil sie sich an den hochpoetischen Rilke-Sonetten gütlich tun, sondern sie schaffen musikalische Momente, in denen Schweigen, Ambivalenz und Vielstimmigkeit eine eigene, klingende Sprache entwickeln. So verbindet Trojan die Tradition der polyphonen Textausdeutung mit zeitgenössischer Klangsprache. Auch in der Regie von Juana Inés Cano Restrepo und den Kostümen von Dietlind Konold wird diese Vielschichtigkeit noch sichtbar und spürbar werden. Und dann sind es genau diese Stimmen, die Eurydice endgültig in das Reich der Toten führen und dort auch mit ihr verweilen. Sie spiegeln sie, begleiten sie und reflektieren ihre Theaterwelt.
Ich freue mich sehr, dass auch der Wiener Kammerchor mit an Bord unseres Zuges ist. Die spielen für mich eine sehr wichtige Rolle, weil alte Theaterregel, den König, die Königin, spielen die anderen. Wir brauchen sozusagen auch einen Hofstaat, der das Ganze untermalt und dabei aber auch ganz verschiedene Rollen wieder einnimmt, wie im Theater. Man spielt ja nicht nur eine Rolle, sondern man kann je nach Stück und Situation ja auch die Rollen wechseln, und so sind die teilweise für mich andere Gäste, die auch auf einer Reise sind. Vielleicht ist es eine ähnliche Reise. Für mich sind das aber auch Friedhofsbesucher, Begräbnisbesucher, Hochzeitsgäste, Partyclowns, weil diese andere Seite, das ist was, was ich mir zumindest für mich wünsche, muss die dunkel und schwarz und traurig und grauslich sein? Oder könnte es dort nicht vielleicht auch ganz nett sein, so einen kleinen Eindruck davon vermitteln uns diese Madrigalisten, so sind sie betitelt in der Partitur, und entführen uns so auch an ganz unterschiedliche Orte und Situationen und begleiten eben unsere Königin, unseren König als Hofstadt auch durch dieses Geschehen. Ich glaube, immer mehr in der Beschäftigung und im fortschreitenden Probenprozess diese These von die Unmöglichkeit des Zusammenseins, das ist eine Entscheidung. Und das ist eine Frage von Definition, weil im Endeffekt kann man immer zusammen sein. Es ist nur die Frage, wie man das eben definiert. Heißt zusammen sein, wir müssen Tag und Nacht nebeneinander sitzen und uns ins selbe Bett legen, oder kann man auch zusammen sein, auch über den Tod hinaus miteinander verbunden sein, zusammen sein? Also was heißt das überhaupt? Und damit zusammenhängend aber auch, es geht im Endeffekt darum, Entscheidungen zu treffen und jetzt, das kommt auch im Stück vor, den Moment zu nutzen und die Zeit zu nutzen, die uns gegeben ist, um zu lieben, in welchem Kontext auch immer. Und man kann es sich unmöglich machen, zu lieben, man kann genug Gründe dafür finden, aber im Endeffekt ist es immer möglich. Kann es immer möglich sein, wenn man sich für diese Möglichkeit öffnet und akzeptiert oder für die Möglichkeit offen ist, dass Zusammensein auch stattfinden kann, wenn man, wie im Stück, in verschiedenen Sphären ist.
Dramatische Stücke, welcher Couleur sie auch sein mögen, beeinflussen nicht nur die Menschen auf der Bühne, sondern auch diejenigen hinter der Bühne ganz entscheidend. Gerade Regie und Ausstattung beschäftigen sich viele Monate, manchmal sogar Jahre vor der eigentlich sechswöchigen Probenphase intensiv mit dem Stück. So prägt ein Werk nicht nur die Inszenierung, sondern auch die Denk- und Lebensweise der Menschen, die daran arbeiten, und umgekehrt. Der Zug als Reisemittel in die Unterwelt ist natürlich eine schöne Vorstellung, voller Symbolik, Bewegung und Erwartung. Und vielleicht hat die Ruhe des Zugfahrens auch etwas Versöhnliches auf den Weg in den Tod. Aber unsere Regisseurin kennt das Reisen mit dem Zug auch ganz real und alltäglich. Sie steigt selbst unzählige Male ein, erlebt Fahrt und Ankunft, Ruhe und Bewegung. Und natürlich die Menschen, die sie dort kennenlernt.
Ich fahre vor allem Zug tatsächlich. Ich mag das sehr gern. Ich mag sogar die langen Strecken gerne. Und das sind oft lange Strecken nach und innerhalb von Deutschland, weil ich da sehr viel Zeit habe zum Nachdenken, auch manchmal nur aus dem Fenster schauen, zum Lesen, manchmal auch ein bisschen arbeiten, Menschen zu beobachten. Was ich aber bewusster gemacht habe in der Vorbereitung auf dieses Stück, ich bin wieder Abteil gefahren, Sechserabteil. Und das war eine sehr gute Erfahrung, weil ich da auch nochmal gedacht habe, es ist so anders als in einem Großraumwagen zu fahren. Und tatsächlich kommt man in so einem Abteilwagen auf eine andere Gesprächsebene, im besten Fall. Es kann genauso unangenehm werden, wenn man auf beengten Raum ist mit einer oder mehreren Personen, mit denen man da eigentlich nicht sein möchte. Gleichzeitig hat man aber auch so ein Gefühl von absoluter Privatheit an einem öffentlichen Ort. Man macht die Türen zu und den Vorhang und ist dann wie in so einer kleinen Zeitkapsel für sich und kann da schlafen, kann aus dem Fenster schauen, kann sich unterhalten. Also das muss ich sagen, dieses kleine Abteil habe ich als enorme Qualität empfunden, und das war neu, sind wir auch wieder beim Anfang, das war neu für mich und ich bin ganz traurig, dass ich jetzt dann von diesem einen Schaffner dann gehört habe, dass diese alten Garnituren jetzt dann in Ruhestand gehen und dass es bald keine kleinen Abteilwegen mehr gibt.
Kommen Sie in der nächsten Folge wieder mit uns auf die Reise durch Manfred Trojans Eurydice, die Liebenden blind, und hören Sie mehr Details über Bühne und Kostüm sowie über die Entstehung des Werkes. Wie greifen Musik und szenische Gestaltung ineinander und wie prägen Farben, Formen und Stoffe die Figurenwelt? Und natürlich lohnt sich auch ein Blick darauf, wie Trojan selbst sein Werk verstanden wissen wollte und warum es eigentlich auf dem Spielplan der Neuen Oper Wien gelandet ist. Bleiben Sie mit uns auf dieser Backstage-Reise, die garantiert nicht in die Unterwelt, sondern durch Klangräume, Bilder und Ideen führt. Auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.